Viele Newsletter langweilen, denn ihnen fehlt eine gute Geschichte. Richtig eingesetzt sorgt die nämlich für Aufmerksamkeit, für Neugier, Spannung. Sie fesselt die Menschen und sie baut Vertrauen auf. Im Interview mit meiner Copywriting-Kollegin Laura Ginter spreche ich über die Macht von Geschichten und wie du sie gekonnt im E-Mail-Marketing einsetzt. Willkommen zu einer neuen Folge Die Macht der Sprache, deinem Podcast zur Psychologie für Branding, Marketing, Copywriting und Verkauf. Ich bin Juri Kaifens und heute reden wir über den Ort, an dem die meisten Verkäufer still und leise sterben. Das E-Mail-Postfach. Viele E-Mails verschwinden hier nämlich ungeöffnet, weil das, was drin steckt, klingt wie alles andere. Also dieselben Floskeln, dieselben Einstiege, dieselben Rabattcodes. Und seitdem KI-Tools ganze Newsletter in 30 Sekunden ausspucken, hat sich das Problem nochmal verschärft. Denn wenn alle gleich klingen, hört niemand mehr so richtig zu. Die Frage ist also nicht, wie kann ich jetzt häufiger schreiben und besser schreiben, sondern die Frage ist, wie schreibe ich so, dass jemand tatsächlich weiterliest und am Ende sogar noch kauft. Mein Gast heute hat darauf eine Antwort, die nicht aus dem Marketing-Lehrbuch stammt, sondern aus der Neurobiologie und dem Storytelling. Laura Ginter zeigt uns, warum eine einfache Alltagsgeschichte in einer E-Mail mehr verkaufen kann als jeder Rabattcode. Und sie hat ein System entwickelt, mit dem du das sofort umsetzen kannst. Und bevor ich jetzt hier noch mehr rausplaudere, Laura, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Juri, vielen Dank für die Einleitung und für die schönen Vorworte. Ich musste sehr schmunzeln.
Du darfst auch gerne noch weiter schmunzeln und uns gerne mal so ein bisschen erzählen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Wer bist du, wo kommst du her und was treibst du so den lieben langen Tag?
Ja, im Grunde schreibe ich den lieben langen Tag Texte für Kunden mit großer Vorliebe, Tatsache E-Mails. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück, vielleicht interessiert es ja jemanden. Ich komme eigentlich aus der Filmbranche. Ich habe fast 20 Jahre lang in der Filmbranche gearbeitet, habe sehr große nationale und auch internationale Produktionen betreut und begleitet. Habe dann Coaching-Ausbildungen gemacht, unter anderem auch eine NLP-Ausbildung. Wir haben sowieso so ein paar gemeinsame Biografiepunkte. Und wollte eigentlich gerade als Coach mich selbstständig machen, als ich wie die Jungfrau zum Kinde zum E-Mail-Marketing kam. Ich habe bei Clicktip, bei dem großen E-Mail-Marketing-Anbieter Clicktip, als Marketing-Managerin angefangen. Und habe von Anfang an dort auch Texte geschrieben und war irgendwann so angefixt von diesem Texteschreiben, dass ich mich dann da auch weitergebildet habe. Damals gab es auf dem deutschsprachigen Markt keine Ausbildungen in dem Bereich. Also habe ich auf dem amerikanischen Markt Ausbildungen gemacht, habe stapelweise Bücher bestellt, nicht alle gelesen, aber zumindest einige. Und dann habe ich mich 2020 erstmal nebenberuflich selbstständig gemacht. Und 2021 bin ich dann in die Vollselbstständigkeit gegangen und seitdem bin ich Copywriterin nach wie vor auch für Clicktip und für bekannte Personen, Marken oder SaaS-Unternehmen. Ja, so weit meine Story. Und was ich den lieben langen Tag mache, vielleicht auch noch privat. Ich singe auch noch in einer Band, bin Blues-Sängerin in einer Blues-Band und habe einen alten Hund, lebe in Berlin. Ja, so weit.
Das klingt sehr, sehr cool, denn auch die Parallelen zur Musik. Ich war ja auch eine Zeit lang Drummer und Songwriter in einer Band. Das fehlt mir tatsächlich. Ich habe zuletzt nochmal einen aus meiner alten Band getroffen und habe ihm gesagt, so ganz vorbei ist das für mich noch nicht. Da sind zu viele unabgeschlossene Songs, die so ein tolles Potenzial haben. Und der Hund steht bei mir auch noch aus. Ich bin tatsächlich nur im Moment so viel unterwegs mit internen Firmenworkshops, wo ich mal hier 2 Tage im Hotel, da noch eine Nacht und da ist das nur schwer planbar. Doch Wer weiß, früher oder später hole ich mir auch noch einen fälligen Genossen. Und die NLP-Welt, die verbindet uns auf jeden Fall. Also ich glaube, das gehört einfach ins Rüstzeug von allen Menschen, die irgendwie mit Worten wirken wollen, weil das ist so eine ergiebige Welt. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis zu dieser ganzen amerikanischen Copywriting-Welt. Die war damals natürlich State of the Art. Nur ich finde, heute sind wir im deutschsprachigen Copywriting-Markt manchmal deutlich weiter. Also wenn ich mich schaue, die Amis, die wiederholen immer noch das gleiche Zeug wie vor 20 Jahren. Mhm. Nur mittlerweile gibt es da so viel mehr Strategien. Und ich habe mir auch schon mal überlegt, vielleicht ein englischsprachiges Copywriting-Programm anzubieten, um denen mal so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ah, doch, alles Idee. Zukunftsmusik.
Finde ich eine sehr gute Idee. Wenn ich heute noch die ganzen amerikanischen Sales-Pages manchmal sehe, die sind ja immer noch kilometerlang. Ich will dann immer nur kurz mal runterscrollen, um wenigstens mal den Preis zu sehen. Und das kriegt man irgendwann so im Handgelenk schon Schmerzen vor Scrollarm. Ja, das stimmt.
Und Schmerzen ist ein gutes Stichwort, Laura. Ja. Wie viele E-Mails hast du heute schon ungelesen gelöscht? Weißt du das?
Bestimmt einige. Ich habe es nicht gezählt, aber ich habe ja einfach, du ja wahrscheinlich auch, berufsbedingt und neugierdebedingt sehr, sehr viele Newsletter abonniert. Auf dem deutschen Markt und auch aus dem amerikanischen Markt. Und da lösche ich einfach ganz viel ungelesen. Also es sind bestimmt 10, 20 heute, die ich nicht gelesen habe. Oder nur geöffnet habe, aber nach dem Motto, guckst du nachher nochmal rein. Aber ich glaube, da wissen wir auch, dass wir da sowieso nicht nochmal reingucken. Ja.
Woran glaubst du, scheitern die meisten?
Ich glaube Tatsache, die meisten scheitern daran, dass sie einfach langweilig sind. Also, dass sie nichts beim Leser auslösen, ne? Also, dass sie alle, das hat sich in den letzten Jahren ja nochmal so verschlimmert, dass sie alle gleich klingen. Also, seit KI, ne, diese typischen KI-E-Mail-Einstiege, dieses, hast du dich jemals gefragt, warum A, während andere B? So, und wir haben ja unseren eingebauten Spam-Filter. Das retikuläre Aktivierungssystem, oder wie ich es nenne, den ist mir egal, Filter der Leser. Und dieses retikuläre Aktivierungssystem, ein schönes Wort, ja, ist so halt unser Spam-Filter für alles, was irrelevant ist. Und alles, was wir schon tausendmal gelesen haben, ist einfach nicht mehr relevant und nicht mehr interessant. Und ich habe da einen, warte mal, den muss ich mal raussuchen. Ein Satz von einem sehr bekannten Amerikaner, den, glaube ich, fast alle kennen, also vor allem, ich nehme mal an, in unserer Bubble, ein Forscher der Wissenschaft, Neurobiologie und Quantenphysik, der auch auf dem deutschen Markt aktiv ist. Da kam einmal eine E-Mail und der Einstieg, hier ist es, lautet: Hast du dich jemals gefragt, wie tiefgreifend du dein Leben verändern kannst, wenn du die Wissenschaft des Bewusstseins gezielt anwendest? So, das ist der erste Satz in dieser E-Mail. Ich verstehe es nicht. Ich habe diesen Satz, ich sage den immer auch in meinen Trainings, gebe ich den immer als Beispiel. Ich verstehe bis heute nicht, was das bedeutet. Und ich frage mich wirklich, wer diese E-Mail geschrieben hat, ob derjenige dann so denkt, so, ja, da geht dann morgens so völlig müde und schlaftrunken jemand in der Dusche und denkt sich, ich frage mich gerade, wie tiefgreifend ich mein Leben verändern kann, wenn ich die Wissenschaft des Bewusstseins gezielt anwende. Also so redet halt keiner, aber so schreiben so viele. Und so schreibt halt auch die KI. Und das ist, so, glaube ich, so ein bisschen das Hauptproblem, dass alles gleich klingt oder langweilig oder nach diese Kauf-mich-Keule, wie ich das immer nenne. Ne? Menschen, die halt E-Mails nur dann schreiben, wenn sie gerade wieder ein ganz tolles, das einmalige, einzigartige, exklusive Angebot haben. Ne? Also ja, das sind, glaube ich, so die Hauptherausforderungen oder Probleme.
Da bin ich total bei dir, denn ich folge auch einer Personenmarke aus dem deutschsprachigen Markt schon ein bisschen länger. Und früher war ich damit sehr intensiv verbandelt und habe die E-Mails immer noch abonniert. Doch es kommen immer nur Mails, wenn die Person, glaube ich, gerade Geld braucht. Und dann kommen so ein, zwei Mails, die sind super pushy und dann kommt wochenlang nichts mehr. Und das ist ein sehr, sehr schlechtes Beispiel, also ein Negativbeispiel dafür, wie man sich mit seiner Zielgruppe verderben kann. Denn ich fand gerade die Frage, ne? Was glaubst du, machen diese falsch? Wir haben ja offensichtlich einen Bullshit-Detektor im Kopf, der halt anspringt. Ich nenne das auch gerne den Türsteher, das, was du jetzt hier das RAS genannt hast, ne? Ist bekannt unter vielen Namen. Und ich frage mich immer, was sind die Regeln? Wonach entscheidet der, wer reinkommt und wer nicht rein darf? Mhm. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dieses System lernt sehr, sehr viel schneller und besser, als uns bewusst ist. Und Da ist natürlich wichtig, von den ersten Worten an die Menschen reinzusaugen. Und ich habe da eine Leitlinie, die kennst du vielleicht auch, weil du aus der Filmwelt kommst. Die kommt aus, ich glaube, aus dem Drehbuchschreiben, wo es heißt, come in late and get out early. Das heißt, komm so spät wie möglich in die Szene rein. Also dann, wenn die Kacke schon am Dampfen ist, also wenn so richtig Neugier da ist, and get out early. Das heißt, verlasse die Szene wieder, bevor du alles gesagt hast, damit automatisch ein Cliffhanger entsteht, der die Menschen reinsaugt in die nächste Szene. Also dieses come in late and get out early, das ist so diese Idee, wenn dein Newsletter startet mit so einem Satz, du weißt gar nicht, okay, was ist hier los, dass du sofort dein Hirn komplett aktiviert ist und du willst wissen, okay, was ist jetzt erstmal hier los? Das klingt spannend hier, erzähl mir mehr. Ich glaube, das ist der beste Einstieg, um da reinzukommen. Und ich glaube, damit sind wir auch voll im Thema, ne?
Damit sind wir voll im Thema. Ich nenne das übrigens immer das trojanische Pferd, also so ein Story-Einstieg, weil dieses trojanische Pferd ist quasi der Einstieg, der an diesem RAS oder auch am Reptilienhirn, also an diesem Türsteher, rein vorbeikommt und den Leser einfach neugierig macht, weiterzulesen. Und ich sage halt auch mal, starte mit dem Mord. Also fang nicht an mit, gestern ging ich die Straße entlang und da ist mir was ganz Schlimmes vor die Füße gefallen, sondern man startet halt direkt mit dem, oh Gott, was ist da passiert? Ne? So, was, also nicht erst ewig langes Vorgeplänkel. Ja, genau, das ist quasi ja. Come in late.
And get out early.
Get out early. Guter.
Seitdem ich 16 bin, schreibe ich so im Hintergrund so ein bisschen an einem Buch, an so einer Romansache. Und damals ist mir so ein Satz eingefallen, als, und dann ist der Name Figur, nennen wir es jetzt mal einfach Franz, der startet so, als Franz am Samstagnachmittag in den Zug stieg, wusste er, dass er dieses Wochenende nicht überleben würde.
Oh.
So rein startest, denkst du dir, okay, wer ist Franz? Warum steigt er in den Zug und woher weiß der das? Und warum kannst du jetzt hier schreiben, obwohl...
Ja, genau. Warum wusste er das und lebt er jetzt noch oder nicht? Also, ja, genau. Und das ist halt diese kleine Verwirrung, dieses Neugierigmachen. Ne? Eben nicht mit, hast du dich jemals gefragt, warum, sondern einfach wirklich mit einer Story starten oder mit einer brennenden Frage. Ne, oder eine provokante Aussage. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man gut in so einen Newsletter reinkommt. Und stattdessen ist es einfach meistens so gähnende Langeweile. Mhm. Oder sehr geehrte, oder ne, wenn Leute auch nicht wissen, wie sie ihre Leser ansprechen sollen, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Und sie schreiben dann immer beides. Ne, lieber, liebe Frau, Herr Schulze. So. Und dann, heute möchte ich dir mal mein neues Angebot vorstellen. Ich so, okay. Ganz schön nicht.
Ja. Die Ansprache, die ist ja mittlerweile sowieso schon überflüssig geworden. Also ich glaube, die wenigsten machen das noch, dass du einfach da auch direkt unmittelbar reinstartest, weil wenn du das abonniert hast, kennen wir uns eh schon. Und natürlich ist unser Name das Lieblingswort. Wir hören das immer wieder gerne. Ja. Und trotzdem funktionieren die E-Mails, weil ich frage den Namen überhaupt gar nicht mehr ab. Wenn die Menschen sich, ich glaube, den Vornamen, also ich mache ein so ein Feld und da tragen manche Leute auch einfach so einen Spitznamen mit rein. Ja. Das ist schon ganz witzig, wenn ich ins E-Mail-Marketing-System reinschaue. Und wir haben gerade schon besprochen, so eine Geschichte, die sorgt halt dafür, dass wir sofort in medias res sind, also sofort mitten im Geschehen. Und so ein Einstieg wirft ganz viele Fragen auf und unser Gehirn mag offene Fragen nicht und sucht nach der Antwort. Und ich glaube, damit haben wir so den ersten Punkt, warum sind Stories so wichtig und so wertvoll? Und gibt es für dich noch weitere Gründe, auf Storytelling zu setzen, gerade im E-Mail-Marketing?
Es gibt unzählige Gründe. generell ist es ja so, dass wir uns Bilder und Geschichten, die bleiben halt im Kopf. Also wenn wir einmal so ein Bild im Kopf hatten, können wir dieses Bild ja nicht ungesehen machen. Und wir merken uns Geschichten, Bilder tausendmal ist jetzt keine fundierte Formulierung, sondern es ist einfach eine bildhafte Beschreibung, tausendmal besser als Zahlen, Daten, Fakten. Ich glaube, die tatsächliche Zahl ist, dass Geschichten bis zu 22 Mal stärker im Gedächtnis bleiben als Zahlen, Daten, Fakten. Und da passiert halt auch im Gehirn so wahnsinnig viel, wenn wir eine Geschichte hören oder lesen. Also das ist ja auch zum Beispiel diese Spiegelneuronen. Wenn du mir erzählst, was du erlebt hast, wenn du mir die Geschichte von Franz, der wusste, dass er diesen Tag nicht überleben wird, erzählst, dann sind in meinem Gehirn die gleichen Areale aktiv wie in deinem Gehirn. So, das heißt, mein Gehirn verarbeitet die Geschichte so, als ob ich sie selber erlebt hätte. So, und das macht ganz viel, was wir ja nicht so aktiv bewusst mitbekommen. Und da ist auch auf der Hormonebene passiert ja auch so viel, ne? Also das Cortisolhormon, was erstmal so Aufmerksamkeit schafft, gerade wenn der E-Mail-Einstieg gut ist, wo ich denke so, oh, was ist das? So, da will ich mehr wissen, ne? Oder das Oxytocin, gerade bei Geschichten, was ja auch für Vertrauen sorgt. Und Vertrauen finde ich, es war schon immer wichtig. Also ich finde, dieses ist heute wichtiger als je zuvor, ist immer so ein doofer Satz, aber es ist heute wirklich noch ein Zacken wichtiger als früher. Also wir haben, ich finde, Vertrauen war schon immer wichtig. Aber jetzt, wo so viele Menschen KI-Texte schreiben, ist es noch wichtiger, dass ich einfach weiß, okay, da sitzt halt ein Mensch und dass ich diesen Menschen kenne, dass ich Vertrauen aufbaue und dass ich weiß, welche Werte hat dieser Mensch, woran glaubt der oder was findet der doof, dass ich sehen kann, okay, das passt, da sind wir auf der gleichen Wellenlänge oder so, oh nee, sorry, aber den finde ich irgendwie doof, dann bleibe ich eben nicht mehr in seinem Newsletter-Verteiler, dann ist auch gut, dann melde ich mich halt ab. Ne? So, also das ist so ein, ja, da passiert halt so wahnsinnig viel oder auch die narrative Transportation heißt das. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil das kritische Denken, wenn ich jetzt so eine Verkaufs-E-Mail bekomme, und dann steht da drin, was mein Angebot ja alles Tolles kann und wie viel Rabatt. Und ne, da habe ich immer so ein leichtes, kritisches, okay, stimmt das wirklich? Ach ja. Und dann überlege ich, sind die Testimonials vielleicht fake oder ist das echt? Ja, also ich habe immer so einen Rest Zweifel im Hirn. Aber wenn ich mit einer Story anfange, mit einer Geschichte erzähle, was ich erlebt habe, dann setzt dieses kritische Denken aus und dann höre ich halt einfach zu und erlebe diese Story so ein bisschen mit und dann kommt automatisch auch oft dieses, ach, das ist ja spannend, ach krass, genau so geht es mir auch. Ja, das habe ich auch immer. So, und was hat denn der für eine Lösung gefunden? Und dann stelle ich mir alleine diese Frage, vielleicht funktioniert es ja auch für mich, ohne dass mir jemand sagen muss, hier, kauf jetzt mein Programm, das ist cool, sondern ich komme selber auf die Idee, dass das, was derjenige erlebt hat, quasi meine Situation widerspiegelt und dass die Lösung eventuell helfen könnte.
Mhm. Ja. Und zu Beginn steht dann die Identifikation. Und ich glaube, das macht es so machtvoll, dass du dich aus freien Stücken mit der Story verbindest. Ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht mit dem Titel Toxisches Storytelling. Da bin ich halt auf diese Schattenseite auch mit reingegangen, weil ich meine, wir brauchen jetzt keine Beispiele zu nehmen, doch wir haben das im politischen Diskurs, dass Menschen Geschichten erzählen, um Menschen gefügig zu machen oder um Menschen für Ideen zu begeistern. Das heißt, das ist halt einfach diese narrative Transportation, von der du sprichst, wo es darum geht, Gedankengut bei den Menschen zu installieren. Und ich merke auch immer wieder am eigenen Leib, wie verlockend manche Geschichten sind. Also gerade auch, wenn die mit einem guten Gefühlscocktail untermauert sind, ne, wenn da Gefühle drin sind, wie Stolz, Zusammengehörigkeit, aber auch Ängste, ne, dann ist da hormonell auch sehr, sehr viel los beim Storytelling. Und dann braucht es manchmal echt sehr, sehr viel Willenskraft, um danach zu unterscheiden, okay, was ist jetzt hier wirklich in meinem Sinne und was nicht? Und das ist halt einfach die Macht von Storytelling und einfach ein Weg, auch Veränderungen mit reinzubringen, weil eine gute Geschichte ist ja das Beste, die beste Form von Change Management überhaupt. Eine Person steht vor einer Herausforderung, wir identifizieren uns mit ihr, wir haben vielleicht ähnliche Herausforderungen und dann verweigert sich die Person erstmal so ein bisschen, will das nicht direkt angehen und lässt sich dann trotzdem schubsen, weil viel auf dem Spiel steht und findet dann einen Weg. Und wenn wir diesen Weg, diese Problemlösungsstrategie dieser Figur für uns akzeptieren, dann haben wir im Grunde genommen das Angebot, dass diese Transformation ermöglicht, schon gekauft. Das heißt, wir verkaufen immer erst die Geschichte und dann das Angebot, weil das Angebot ist die nächste logische Konsequenz, wenn wir die Geschichte gekauft haben.
Ja, genau. Erst die Emotion und dann kommen die Zahlen, Daten, Fakten. Das werden wahrscheinlich die meisten deiner Podcast-Hörer eh wissen, dass wir ja auch Kaufentscheidungen nicht rational treffen, sondern emotional treffen. Ja, und deswegen ist es auch so ein guter Türöffner, einfach mit einer Story anzufangen und dann erst mit den Zahlen, Daten, Fakten und dem, was ich verkaufen will. Ne? Also dieses, wie lange ist der Kurs, wenn ich einen Online-Kurs verkaufe, ne? Wie viele Module sind da drin? Gibt es eine Ratenzahlung? Also diese rationale Frage, die kommt ja quasi dann auch erst danach. Aber dann haben wir emotional schon die Entscheidung getroffen, jo, will ich. So.
Und ich glaube, es ist ein schöner Weg, die Menschen einzustimmen auf das, was kommt, weil gerade wenn Menschen im Problembewusstsein noch nicht so ausgefeilt sind, können wir über Storytelling auch gewisse Fragen überhaupt erstmal wachrufen, die sie sich noch gar nicht gestellt haben. Also dann auch gewisse Einwände, die vielleicht typischerweise hier und da entstehen, auch schon antizipieren. Dass wir zum Beispiel sagen, ja, manche Leute, die stellen sich an dieser Stelle die und die Frage. Und wenn wir das alles schon mit in die Story einweben, können wir den quasi den Weg ebnen auf eine sehr entspannte Art und Weise. Und ich glaube, auch das ist nochmal so ein super Tool im Storytelling-Baukasten.
Total. Also gerade dieses Problembewusstsein finde ich auch so wichtig, ne? Weil es gibt einfach, das habe ich auch im eigenen Leib erfahren, es gibt Probleme, von denen man gar nicht weiß, dass man sie hat, weil man quasi immer damit lebt und denkt, das ist halt so. Also ich habe zum Beispiel immer schlecht Luft durch die Nase bekommen und dachte immer, das ist so, wie ich atme, ist normal. Also ich habe nie hinterfragt, ob ich gut oder schlecht atme, bis ich gemerkt habe, okay, ich habe einfach ganz dünne kleine Nasenlöcher und wenn ich einatme, dann kollabieren die Nasenaußenflügel. Also dass man erstmal so ein Problembewusstsein bei den Leuten schafft. Ne, und das kann man einfach auch mit einer Story, mit einer bildhaften Beschreibung des Problems besser hinkriegen als mit irgendwie Zahlen, Daten, Fakten. 500.000 Menschen leiden an kollabierenden Nasenflügeln, würde, glaube ich, niemanden interessieren. Aber wenn ich diese Geschichte, wenn ich es in eine Geschichte verpacke, wird der richtige Leser sofort denken, oh ja, stimmt, das habe ich auch. So. Mhm. Ja. Kam jetzt gerade so spontan. Ja. Nasenflügeln.
Ich finde, das ist ein super Beispiel und ich glaube, Alex Hormozi macht dafür extrem viel Werbung. Der hat ja so eine Firma, die diese, ich glaube, das ist seine, die diese Nasenstrips da verkauft, wo du mit so zwei Magneten an den Nasenflügelinnenflächen dafür sorgst, dass die Nasenlöcher weit geöffnet sind und so. Und hab das mal selbst so trainiert, dieses Nasenflügelmuskeltraining, also das bewusst zu machen. Das ist ganz, ganz spannend, was da alles möglich ist. Aber diese Strips habe ich mir nicht gekauft, weil es irgendwann so ein Trend war und ich wollte nicht dem Trend folgen, sondern habe dann selbst so mit Bewusstsein tiefer geatmet. Das war ganz cool.
Ah, auch nicht schlecht. Ja, ich hatte mir mal diese Klebestreifen gekauft irgendwann, aber nicht die Hormozi Magnetdinger, das habe ich auch noch nicht probiert.
Ich weiß nicht, ob es seine Firma ist, aber er trägt die so häufig, ich glaube immer, wenn er Sport macht oder so und hat damit halt auch einen Trend angestoßen. Mhm. Ich glaube auch einfach, weil sich viele mit ihm identifizieren und ich glaube, das ist dann halt auch so ein Ding, dass Influencer natürlich idealerweise über Storytelling verkaufen und auch Personal Brands, weil die Identifikation ja sowieso schon da ist, dass die Leute sagen, hey, ich finde toll, was du machst, wie du lebst, wie du dein Leben gestaltest. Ah, und wenn du halt hier dieses Problem hast oder dies und das kaufst, ja, dann wird das bestimmt auch für mich gut und richtig und wertvoll sein. Also da ist das Tor schon offen für gutes Storytelling.
Genau, da sind wir wieder bei Vertrauen. Vertrauen aufbauen ist das A und O. Ja.
Du hast, liebe Laura, ein Framework entwickelt, das du in deiner Praxis nutzt, um halt Storytelling in die Praxis zu überführen, weil ich meine, ich habe es eben auch schon mal so ganz leicht angeteasert, die Heldenreise, ne, die 12 Stufen der Heldenreise und ich habe so einiges an Büchern zum Thema Storytelling gelesen, auch einige Kurse belegt und ehrlich gesagt war ich nach einer Zeit lang echt gefrustet, weil ich dann die 12-stufige Heldenreise für mich umgesetzt habe und dann hatte ich 3 DIN-A4 Seiten Papier vorgeschrieben und habe mich gefragt, kommt das jetzt auf meine Landingpage oder was mache ich jetzt damit? Und so geht es auch sehr, sehr vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen, diese Strategien, diese Theorien, das klingt alles gut und richtig, ist für Hollywood und für Romanautoren gewiss einfach richtig gut. Doch wie mache ich das für mich? Wie setze ich Storytelling ganz konkret im Marketing ein? Und da hast du ein sehr bestechend charmantes kleines Framework mitgebracht.
Bestechend charmant finde ich sehr schön. Ja, ist es Tatsache, auch wenn ich Vorträge zu dem Thema halte, immer die häufigste Frage, die dann kommt, ja, aber dann wären ja meine E-Mails so lang, dann wenn ich immer so viele Storys schreibe, ne? Und ja, durchaus kann es mal sein, dass die E-Mail lang wird, wenn ich eine Story habe, aber eine Story muss nicht immer ein riesiges Hollywood-Drehbuch haben und wir müssen auch nicht immer dem ganzen Storytelling-Regeln folgen. Es gibt vor allem nicht im Newsletter und ich habe eine ganz einfache, banale Story-Regel entwickelt, nämlich die Hula-Story. Also wenn wir jetzt Bild hätten, würde ich jetzt so einen Hula-Hoop-tanzenden Menschen zeigen, damit man auch das Hula-Hoop-Bild im Kopf hat, weil Hula wie Hula-Hoop. Die Hula-Formel, H-U-L-A. Und es startet mit dem, was wir eben eigentlich auch schon sehr ausführlich besprochen hatten. Das H steht für den Hook, also für den Einstieg, für den E-Mail-Einstieg, der den Leser ja gleich reinziehen soll, wie dein Franz, der im Zug sitzt, so ein erster Satz. Dann, ich gehe jetzt einfach kurz mal die Buchstaben durch, dann können wir gerne auch danach in die einzelnen nochmal reingehen. Dann kommt Hu, dann kommt das U, wie Unterhaltung, also die eigentliche Story. Da ist eigentlich nur ein Satz, den möchte ich jetzt noch dazu Story sagen. Es gibt eine einzige Sache, die wirklich, wirklich unumstößlich ist bei der Story. Sie muss echt sein. Also es muss eine echte, erlebte, meinetwegen auch gehörte Story sein. Nichts Ausgedachtes, weil diese ausgedachten Stories, ja, ich finde, man liest es, man merkt das zwischen den Zeilen und denkt sich so, ja, klar, ne, so. Dann, nachdem ich diese Geschichte erzählt habe, die Story, die eigentliche Story, kommt das Learning, also dieses, warum erzähle ich dir das eigentlich, die Brücke zu meiner Botschaft, ne, warum möchte ich dir das jetzt mitteilen oder warum habe ich dir diese Story erzählt? Und dann kommt das A wie Abschluss, also der Call to Action, der Handlungsaufruf. Das kann natürlich immer sein, jetzt kaufen oder jetzt irgendwo bewerben oder irgendwas tun. Es kann aber auch einfach sein, wie machst du das? Hast du das auch schon mal erlebt? Antworte mir auf diese E-Mail, also einfach zu einer Interaktion anregen. Ein Call to Action im Newsletter muss nicht immer was Kaufbares sein. Das höre ich halt auch oft. Ja, aber ich habe kann ja nicht jedes Mal auf mein Angebot pitchen. Nein. Also erstens muss man nicht immer pitchen und zweitens ist ein Abschluss auch einfach mal die Aufforderung, wie machst du das, wie hast du das schon erlebt oder mal gar keiner oder einfach mal einen Impuls mitgeben. Setz dich doch mal hin und schreib mal 5 starke Hooks. Das ist auch ein Call to Action.
Also so die Frage, wie kann der nächste logische Schritt aussehen dann quasi,
ja, genau,
damit die Leute nicht in der Luft hängen, ne?
Genau.
Cool.
Ja. Also das ist quasi die Story, Hula, und die ist so simpel, auch wenn sie jetzt vielleicht für alle, die das so noch nicht gehört haben, erstmal nicht simpel klingt. Aber wenn man da einmal angefangen hat, ist es wirklich, wirklich simpel. Das ist auch das Feedback, was ich immer höre von Leuten. Ja, das ist so einfach. So, ich könnte gerne noch mal kurz ein paar Ideen geben, wie man mit so einem Einstieg starten kann.
Ja, lass uns das gerne mal an so einem Beispiel konkret machen. Lass uns das gerne mal an so einem Beispiel konkret machen. Denn ich finde, dann erleben wir das Framework in Aktion. Denn meine erste Frage wäre jetzt auch gewesen, mit welchem der 4 Buchstaben startest du konkret beim Texten? Immer mit dem H oder auch mal anders?
Also ich versuche schon mit dem H, mit dem Hook zu starten. Häufig ist es aber so, das ist wahrscheinlich auch wie bei Sales Pages und Landing Pages, wenn wir versuchen, mit der Headline zu starten, kommt, mal ist es sofort, man hat sofort einen Knaller, boah geil, das ist die Headline, das ist der super Hook. Das finde ich, bei E-Mails habe ich es häufig so, dass ich dann erst beim Schreiben merke so, ah nee, Moment, wir müssen da nochmal ran, wir müssen die Hook anders machen, weil wir dann auch die Brücke zum Learning am Ende nochmal stärker setzen können. Aber ich starte schon eigentlich mit dem Hook, auch wenn es manchmal noch nicht der super starke Hook ist. Schreib dann die Story. Also ich überlege mir natürlich vorher immer, was möchte ich eigentlich mit der Story sagen? Was ist das Learning? Ne? Also manchmal habe ich erst die Story. Was will ich erzählen? Und überlege, okay, worauf könnte das einzahlen? Was könnte das Thema dafür sein? Oder ich habe halt das Thema und dann gucke ich in meinem Story-Archiv, was könnte hier eigentlich eine gute Story dafür sein? So. Und dann überlege ich mir natürlich immer die Brücke, wie komme ich dann zu dem, was ich eigentlich sagen will? Aber wenn ich dann anfange zu schreiben, schreibe ich eigentlich immer erst die Hook, dann das Learning, dann die Unterhaltung, also die Story, und mache dann das Learning und den Abschluss, ja.
Worauf ich hinaus wollte, war genau das, ne? Worauf ich hinaus wollte, war genau das. Ich starte auch gerne, dass ich mich erstmal frage, was will ich überhaupt sagen? Ne, was ist meine Botschaft? Ja. Und mir dann überlege, was passt irgendwie zur Story? Und ich glaube, wenn du mit solchen Frameworks vertraut bist und im Alltag begegnen dir so kleine Anekdoten, ich meine, du sitzt halt irgendwie freitags abends in einer kleinen Runde, spielst Karten, Poker oder trinkst einfach was zusammen und jemand erzählt so eine lustige Anekdote in so wenigen Sätzen, da denke ich mir auch manchmal, ha, zack, das ist der perfekte perfekte Steilvorlage für dies oder das, woran ich gerade schreibe. Du erkennst dann auch sofort das Potenzial in Geschichten. Also ich glaube, wenn du einmal diese Idee atmest von diesem Hula-Konzept, dann geht das Ganze von allen möglichen Seiten.
Absolut. Das geht dann ratzfatz. Vor allem, wenn du ein gutes, wenn du einfach deine Stories, wie du es auch sagst, ne, dir aufschreibst und sie sammelst.
Du wolltest auch ein Beispiel geben.
Ja, ich wollte, würde sagen, einfach so verschiedene Optionen, weil ich weiß, dass die meisten meiner Kunden auch sich gerade mit diesem Einstieg so schwer tun. Und ich habe so vier mögliche Einstiegsszenarien, die würde ich kann ich gerne mal zum Besten geben. Also das eine ist halt, dass man wirklich direkt mit der Story startet, was du ja auch gesagt hast mit dem Franz, ne, dass ich wirklich sage, 8.45 Uhr Montagmorgen, der Kaffee schwappt über meinen Laptop und um 9 Uhr startet mein Live-Webinar. Also, dass man sofort erzählt, so scheiße, was ist da passiert? Weil man sofort denkt, oh mein Gott, ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, wenn man eine Viertelstunde vor dem Live-Webinar den Kaffee in die Tastatur verkippt, dass das nicht so schön ist. Also, dass man quasi gleich mit der Story erzählt, er beginnt und nicht eben mit, gestern hatte ich um 9 Uhr eigentlich mein Live-Webinar und vorher ist mir was Doofes passiert, sondern dass ich sofort starte, boah, der Kaffee schwappt über meinen Laptop. Also ich starte mit diesem Mord in medias res. Mhm. Ja. Was auch richtig gut funktioniert, achso, was ich noch sagen wollte zu diesem 8.45 Uhr Montagmorgen. Das ist zum Beispiel was, was die KI, finde ich, so langsam anfängt, mir zu versauern, weil ich mache das so, dass ich gerne schreibe, an welchem Tag, um wie viel Uhr oder es hat geregnet oder die Sonne hat geschienen. Ich saß im Auto, auf der Autobahn, auf dem Weg nach XY. Und die KI-Texte machen das halt alle. Die kommen immer mit diesen Dienstagmorgen, 10 Uhr, so. Und das ist so ein bisschen, ich denke mal, manchmal jetzt denke ich so, ah, kann ich das noch nutzen oder nicht? Aber ich mache es trotzdem, zumindest wenn es richtig ist. Auch da muss es einfach bitte richtig sein und stimmen. Selbst die Uhrzeiten finde ich immer wichtig, dass die nicht ausgedacht sind. Genau, das zweite wäre, dass man quasi eine wirklich brennende Frage stellt. Ne? Also kennst du den Nummer eins Grund, warum die meisten E-Mails ungelesen bleiben? Ne? So, das wäre eine brennende Frage. Also eine Frage, die einem erstmal neugierig macht. Was ich richtig stark finde, auch für einen Einstieg, es muss ja nicht immer ein Storytelling-Einstieg sein. Es kann ja auch eine provokante Aussage sein. Ich war mal auf einer Masterclass in Vietnam mit Jochen Schweizer und Jochen Schweizer hat zu uns gesagt, für alle, die jetzt gerade erst gegründet haben, ich wünsche, dass ihr bald scheitert und zwar richtig schnell. So, ist halt erstmal, wenn man denkt so, oh, hallo. Ja, aber wenn du sowas als E-Mail-Einstieg nimmst, du hast gerade gegründet, dann hoffe ich, dass du echt schnell scheiterst, ist erstmal provokant, weil die meisten sagen, hey, herzlichen Glückwunsch. Oder die Mama, die sagt, Kind, bist du dir sicher? Ja, aber es wünscht dir eigentlich niemand den Misserfolg. So, und dann, das löst man natürlich sofort danach auf. Warum wünsche ich dir das? Weil, so, ne, dann, weil je früher, du wirst irgendwann mal mit dem, da an die Wanne vor der Wand stehen und denken, geht das noch so weiter? Und je früher du an diesen Punkt kommst, desto früher kannst du halt da rauskommen. Also, dass man quasi mit so einer Provokation startet. Oder einfach erstmal mit irgendeiner Frage, wo du genau weißt, ne, dein Leser wird diese Frage recht sicher mit Ja beantworten. Ne, einfach da, um den erstmal reinzuhören. Fällt es dir auch schwer, regelmäßig gute Stories für dein Newsletter zu finden? Würden bei mir wahrscheinlich die meisten Leser sagen, ja. Und all das ist tausendmal stärker, als hast du dich jemals gefragt, warum A oder B. Ja.
Ich würde auch da noch ergänzen, ich glaube, in der Kürze liegt die Würze hier, ja. Weil je kürzer der Satz ist, desto schneller kann er im Hirn wirken. Denn wenn ich so weit aushole, hast du dich auch schon jemals gefragt und so, da dauert es sehr, sehr viele Worte lang, bis ich überhaupt erstmal zur Essenz komme. Und mein Hirn kann dann vielleicht erst nach 20 Wörtern bewerten, ist das hier relevant? Sprich, ich mute ihm schon sehr, sehr vieles zu. Und dann umso besser, ne, wenn der erste Satz wenige Worte hat. Ich erwähne das auch in meinem Buch, ne, das Copywriting-Geheimrezept. Starte mit sehr, sehr kurzen Aussagen, ne, mit kurzen Statements, um schnell Speed aufzubauen. Also 2, 3 kleine Sätze, damit das Hirn sich warm läuft sozusagen und dann kannst du ihm auch einen etwas längeren Satz zumuten. Das vielleicht noch so als kleine Ergänzung.
Genau. Cool. Manchmal reicht auch eine wörtliche Rede, einfach eine 3 Worte. Das hast du nicht ernsthaft getan, in Anführungszeichen und kursiv. Das fragte er mich, nachdem ich irgendwie bla bla. Ne? Also es macht auch sofort neugierig, wenn man direkt einfach mit der wörtlichen Rede startet und bitte, genau wie du sagtest, keinen langen Textblock als ersten Abschnitt im Newsletter. Auch da Absätze. Ja, genau.
Das ist auch was, das sehe ich viel zu selten, mit einem Dialog zu starten. Na, also wirklich, weil wir haben ja eben schon besprochen, so eine Frage, die sorgt dafür, dass das Hirn eine Antwort sucht, ne, dass es halt das Ganze auflösen will. Und wenn so ein Dialog kommt mit dafür hast du ja aber nicht wirklich 10.000 Euro ausgegeben.
Ja.
Wollen wir wissen, okay, worum geht's jetzt hier? Ja. Also irgendwas, also so ein guter Dialog, wo dann später jemand darauf antwortet, hat ja auch erzeugt von ganz alleine so einen Sog, dass wir wissen wollen, wie es weitergeht. Und ja, dann kommt da eine cooler Flow rein.
Ja, ja, absolut. Ich nutze das sehr gerne mit dem so ein Zitat. Ja, es funktioniert sehr gut.
Schön.
Ja.
Das heißt, wir haben einen starken Einstieg.
Ja.
Dann kommt das U, wir unterhalten, wir erzählen eine Geschichte.
Mhm. Genau, dann erzähle ich eine Geschichte. Also ich kann ja beispielsweise, wenn ich jetzt mal, was ich auch manchmal so als Beispiel nehme, wenn ich jetzt den Hook habe und die Geschichte, wenn ich jetzt als Hook habe, hast du dich jemals gefragt, warum manche berufstätige Mütter scheinbar mühelos ihren Alltag wuppen, während du ständig strugglest. So, das kann ich so schreiben, wird wahrscheinlich keiner groß lesen. Ich kann aber halt auch direkt mit der Story dann starten, oder mit einem starken Hook, und dann kommt halt die Story. Du hast dein Kind schon wieder auf den letzten Drücker von der Kita abgeholt, auf dem Weg nach Hause noch schnell in den Supermarkt, das übliche Gequengel am Supermarktregal. Zu Hause kochst du schnell die Tomatensuppe und dein Kind hängt dir am Bein, und während die Tomatensuppe überkocht, du dein Kind vor der Tomatenexplosion retten willst, klingelt dein Handy, dein Chef ist dran, das morgige Meeting muss verschoben werden, Punkt, Punkt, Punkt. So. Ist natürlich in Summe länger, als hast du dich jemals gefragt, aber die richtige Zielgruppe, nämlich die berufstätige Mutter, die diesen Tag, also die diesen Alltag jeden Tag so erlebt, wird sich sofort wiederfinden und sagen, ja, stimmt, genau so geht's mir. So, der berufstätige Papa vielleicht nicht, ja, oder die kinderlose Frau auch nicht. Aber das ist ja genau das Ding. Wir wollen ja genau die richtige Zielgruppe ansprechen. Und das tun wir halt dann mit dieser Story. Und dann könnten wir danach überleiten zu unserem Mütterkarriere, Mütter-Online-Kursangebot. Zum Beispiel, ne? Oder die 10 Tipps für sofort mehr Ruhe nach Feierabend mit Kind oder irgendwas zu dem Angebot. Genau.
Das heißt, das ist dann die Botschaft, und dann kommt noch der nächste logische Schritt, und dann haben wir so einen ganz organischen Einstieg. Ne? Wir landen in Medias Res, direkt im Getümmel, können uns damit identifizieren, ne? Auch vielleicht so ein bisschen Gedanken lesen dabei, dass wir genau verstehen, wie geht's der Zielgruppe, und antizipieren, was wird sie wohl als nächstes denken. Dann entsteht von alleine so ein Flow, und wir fließen dann quasi logisch ins Angebot rein, weil das der nächste logische Schritt ist, und dann im Abschluss noch den weiteren Schritt darauf. Klingt
genau.
Super.
Und das ist halt auch das Ding, glaube ich, also ich sehe das häufig bei KI-Texten. Ich habe hier irgendwann mal der KI so einen Text gegeben, da ging es hier. Ne, die KI-Texte klingen ja erstmal, wenn man sie dann so liest, ganz gut und solide. Und ich habe zum Beispiel mal gemacht, wo ich dann der KI gesagt habe, schreib das doch mal, ne? Ich möchte meinen Work-Hub-Cloud bewerben. Und dann kommt halt so ein guter Text. In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist es wichtiger denn je, flexibel und effizient zu arbeiten. Unsere Work-Hub-Cloud bietet Ihnen die ideale Lösung, um Ihre Daten sicher und von überall aus zugänglich zu machen. So, das ist, was man ja ständig überall liest, und es klingt halt auch erstmal gut und solide. Ja, aber wenn du das gleich in eine Story verpackst, mit einer Hook, ja, zum Beispiel, um diese Kaffee-Anekdote nochmal aufzugreifen, ne, 8:49, der Kaffee ergießt sich in vollendeter Perfektion über die Tastatur, und in 11 Minuten startet mein Pitch vor dem Vorstand. Ne, 3 Sekunden Schockstarre, während der Milchschaum langsam in die Tastatur sickert, dann Panik. Ich drehe den Laptop auf den Kopf, reiße Servietten aus der Schublade, tupfe hektisch Trübler und brabble bitte nicht jetzt, nicht jetzt. So, dann habe ich sofort so eine Story, und danach kommt die Überleitung natürlich. Gott sei Dank habe ich diese Work-Hub-Cloud. Ich gehe also in das Kinderzimmer meiner Tochter mit Einhorn-Tapete und rosa Computer, schalte ihren Rechner an und bin 5 Minuten später eingeloggt in meiner Work-Hub-Cloud. So, dann habe ich quasi die gleiche Story, aber ich habe es bildhaft drin. Und sofort kann jeder nachvollziehen, ach stimmt, für so einen Fall, wenn mein Computer mal ausfällt oder wenn ich mal unterwegs bin, dafür brauche ich das. Ne? Also das ist so, wo ich gerne immer die Leute aufrüttle und sage, hört auf mit diesen nichtssagenden Texten, die erstmal gut klingen, wenn man sie so liest. Habe ich auch, wo ich auch KI-Texte bekomme, denke so, ach ja, das klingt gut. Dann lese ich nochmal rüber und denke so, nee, was heißt denn das? Was ist denn das jetzt für eine Aussage? Gar keine Aussage dahinter, ne? Genau.
Das ist mir auch schon so oft passiert und dass ich dann so merke, also so auf den zweiten Blick, wenn ich das Wort und das Wort jetzt mal analysiere, also es klingt zwar richtig, aber es ergibt halt einfach nicht so wirklich Sinn und manchmal wirkt es tiefsinnig, hat aber überhaupt gar keinen Tiefgang und das finde ich manchmal sehr frustrierend bei der ganzen KI-Texterei. Also selbst mit den besten Prompts kommt das immer wieder vor und wo ich gemerkt habe, so etwas zu identifizieren, mich da wirklich reinzudenken, das alles zu prüfen, das kostet mich manchmal mental einfach viel mehr Energie und viel mehr Zeit, statt das ganze Ding direkt selbst zu schreiben. Also ich bin häufig viel schneller, indem ich das selber mache, weil dann fließt die Logik so aus mir raus. Das erlebe ich auch immer wieder. Ja. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, was nochmal die Prise Menschlichkeit da mit reinbringt, das hast du gerade schön beschrieben, das sind die Details. Denn manchmal hängt sich die KI so an total verrückten Details auf oder es wirkt sehr platt, sehr generisch. Doch wenn du jetzt hier beschreibst, wie die kleinen Milchschaumbläschen aus der Hafermilch da zerplatzen auf der Tastatur, auf die Idee käme eine KI nicht, weil sie hat sowas noch nie erlebt. Sie hat das noch nie gehört. Sie weiß nicht, wie sich das anfühlt und wie fremd es ist, diese Details, ne, das geht ja um den Kontrast, diese Details ist, dieses Stillleben quasi zu illustrieren in einem Moment, wo es in deinem Kopf halt so extrem laut ist. Und das ist fast schon Kunst. Ne? Ja. Und das ist halt einfach Beobachtungsgabe, die es halt für gutes Storytelling auf jeden Fall braucht. Da würde ich jetzt als nächstes mit dir hinkommen. Nämlich, ich glaube, das ist die größte Frage überhaupt, wo finde ich eigentlich diese ganzen Geschichten? Und ich glaube, also aus meiner Erfahrung, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, zu beobachten, gut und scharf wahrzunehmen, denn ich glaube, die Storys sind überall, oder?
Die sind überall, wirklich überall und jeden Tag. Also ich kann dir sagen, wie ich das mache für mich und auch mit meinen Kunden. Also du hast ja auch viele Copywriter, die zuhören, deswegen würde ich es auch für beide erklären. Einmal, wie man es für mich selbst, für einen selbst macht und einmal, wie man es als Copywriter auch für seine Kunden macht. Also erstmal für mich, ich sammle jeden Tag, jeden einzelnen Tag ganz viele Stories. Und die diktiere ich mir meistens mit meiner Speech-to-Text-App ein. Ne, ich laufe irgendwo lang unterwegs, ich gebe auch gleich konkrete Beispiele, dann spreche ich mir das in meine App ein und habe das dann als Text vorliegen und dann kopiere ich das, was mir passiert ist, also diese kleinen Texte einfach in mein Story-Archiv. Und ich habe ein ellenlanges Story-Archiv, wo jeden Tag was reinkommt. Und das sind so Kleinigkeiten wie beispielsweise, ich bin neulich am Berliner Hauptbahnhof gewesen, bin nach Hamburg gefahren und dann hat mich so ein Promoter angesprochen und hat gesagt, ey, bist du eigentlich schon 18? Und wir wissen alle, wie ungern wir von diesen Promotern angesprochen werden. Ich nehme mal an, das geht uns allen ähnlich. Und ich habe dann gesagt, nee, bin ich nicht und bin weitergelaufen. Und er lief immer her und sagte, ja, ist auch nicht schlimm. Also wenn du drüber bist, umso besser. Und so. Und ich habe mir, nee, sorry, ich bin noch nicht 18. So, und bin immer weiter und er lief immer hinterher. Und ich hatte die ganze Zeit diese schöne Ausrede, ich bin noch nicht 18 im Kopf. Und habe ihm das auch immer wieder so gesagt. Und das war dann so, wo ich dachte, stimmt, eigentlich ist das, wenn ich mal was zum Thema Einwandbehandlung machen möchte. Er hat mir sofort einen Einwand geliefert, warum ich ihm jetzt eigentlich nicht zuhören brauche, weil ich bin ja noch nicht 18. So. Und das ist dann so eine kleine Story, die spreche ich mir halt ein. Und ich weiß genau, wenn ich irgendwann mal zum Thema Einwandbehandlung was schreiben möchte, ist das eine Story, mit der kann ich einfach den Newsletter starten. So. Oder so Kleinigkeiten mit meinem Hund. Ne? Ich habe ja diesen alten Hund und jetzt hatten wir dieses Jahr im Winter auch das erste Mal seit langem wieder Schnee, sehr lange Schnee. Und plötzlich ist das, wo er immer schnuppert, diese ganzen kleinen Fußstapfen im Schnee von den Füchsen oder von anderen Hunden oder auch gelbe Stellen im Schnee, plötzlich ist das sichtbar, woran er immer schnuppert. Was ich sonst nicht sehe. Sonst sehe ich halt immer nur, wie er die Nase auf dem Boden hat. Und auf einmal sehe ich die Spur und denke, ach, guck mal, jetzt läuft er dieser Spur hinterher. Ach, da ist was Gelbes. Ja, da schnuppert er. So, und das ist auch so ein Thema, das spreche ich mir auch als Sprachnachricht ein. Und dann, da hatte ich sofort die Idee, zu welchem Thema kann ich das machen. Das ist zum Beispiel das Thema falsche Zielgruppe. So, wenn ich, ne, wie oft erlebe ich Leute, die einfach immer alle ansprechen wollen. Ne, kennst du bestimmt auch, gerade wahrscheinlich auch in deiner Ausbildung. Ja, aber ich will ja alle erreichen, deswegen habe ich keine spezialisierte Zielgruppe. Und das ist halt diese Spuren im Schnee. Ich bin nicht die Zielgruppe. Ob ich diese gelben Tröpfchen da sehe oder die kleinen Fußspuren von anderen Hunden, interessiert mich eigentlich gar nicht. So, ne, also dann habe ich diese Story und weiß genau, ah ja, sehr gut, irgendwann kann ich dazu was machen. Oder wenn ich jetzt neulich, so, dann habe ich erst die Story, so, und wenn ich dann eine E-Mail schreiben will, gehe ich einfach in mein Story-Archiv und gucke, was passt gerade zu dem Thema. Wenn ich jetzt zum Beispiel was zum Thema bildhafte Sprache machen möchte, gucke ich in mein Story-Archiv und dann steht da, Tai Chi, streichle die Mähne des Wildpferdes. Ich war mal beim Tai Chi. Der erklärt ja nicht, jetzt machst du den mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne und nimmst den linken Arm hoch und den rechten Arm auch und dann ziehst du den langs wieder runter, sondern du gehst nach vorne und du streichelst die Mähne des Wildpferdes und du hast sofort dieses Bild, wie du den Kopf vom Pferd hältst und mit der anderen Hand über diese Mähne streichst. So. Und das ist bildhafte Sprache und dadurch kannst du dir im Tai Chi ewig lange Schrittabfolgen merken, weil du halt immer Bilder im Kopf hast, wie diese Schritt- und Armabfolgen sind. Hm. So. Und so sammle ich meine Alltagsstories. Ich habe heute auch eine Story geschrieben. Ich weiß überhaupt nicht, wofür ich die verwenden kann. Werde ich sehen, aber ich spreche es mir halt ein. Ich habe heute nämlich auch mit meinem Hund wieder mal, wir gehen raus. Und als ich mich bücke, um die Leine vorne am Tor anzumachen, als wir auf die Straße gehen, habe ich einen Hexenschuss bekommen. Ich habe jetzt gerade, der ist zum Glück nicht so schlimm. Also ich kann laufen, kann auch sitzen, wie du ja siehst. Aber genau, das habe ich mir halt eingesprochen, wie wir zwei dann wirklich, er ist halt auch alt und krank, wie wir zwei, so ich in Klappmesserposition und er alt durch den Park laufen. Und dann spreche ich mir das ein und guck, irgendwann werde ich diese Story brauchen können. Irgendwas, ich habe noch keine Ahnung wofür. Und so funktioniert das im Alltag und ich weiß von ganz vielen, die jetzt angefangen haben, das zu machen. Oder in Kundenmeetings, was hat ein Kunde gesagt? Einfach aufschreiben. Einfach mal diese ganzen Kleinigkeiten aufschreiben und sammeln, weil sonst sind sie weg. Und je unwichtiger es erscheint oder dass dich im Vorbeigehen jemand angelächelt hat und gesagt hat, haben Sie aber einen schönen Mantel. So, da einfach aufschreiben. Irgendwann kommt da die Story raus.
Ich frage mich auch gerade sofort bei meinem Gehirn, okay, was würde ich daraus machen? Ne? Ja. Wie aus dem, was du gerade sagst. Ja. Oh, Sie haben noch einen schönen Mantel. Würde ich halt sagen, ja, das ist ein ganz klassisches psychologisches Prinzip. Mach erstmal ein Kompliment, ja, dass die Menschen eine Verbindung zu dir aufbauen, dass sie sich sympathisch finden. Ne? Und dann kriegst du einen Fuß in die Tür, dann baust du Verbindung auf. Manchmal müssen es nicht jetzt hier die hochtrabenden Theorien sein. Manchmal kann es auch einfach ein nettes, anerkennendes Wort sein. Und zack, sofort bist du mit dabei. Ich hatte es gerade auch heute Morgen, war ich zum Sport und habe da mein Cardio-Training gemacht und habe dann einen Mann beobachtet, der hat gerade so Probetraining gemacht. Der war, würde ich mal diplomatisch sagen, es ist gut, dass er da war, weil er sah schon gefährlich übergewichtig aus. Und der hat dann mit sehr, sehr viel Elan und Energie trainiert. Also es war mir eine Freude, da zuzuschauen, weil der wirklich motiviert war. Und dann ganz am Ende war der so zeitgleich mit mir in der Umkleide, am Ende des Trainings und dann sehe ich, wie der sich so einen Proteinshake macht mit so einem Puder, das ich kenne, das da ist für extrem schnellen Masseaufbau. Und wo ich mir gesagt habe, ui, das ist vielleicht das Letzte, was du jetzt brauchst, also eine gigantische Kalorienmenge in so einem kleinen Shake. Nur auch das, ne, ist ein Phänomen, das können wir überall beobachten. Das ist der klassische Trugschluss der Verwechslung von Korrelation und Kausalität. Der sieht wahrscheinlich die Typen mit dem Körper, den er gerne haben wird, ne, und der die ziehen sich dieses Zeug rein und er denkt, ah, okay, wenn ich mir diese Shakes auch reinziehe, dann werde ich halt auch so schnell wie möglich so wie diese Typen werden. Und das ist halt so der Trugschluss, das machen wir auch häufig im Marketing. Ne? Also die Leute sagen, ja, hier Webinare sind das einzig Wahre. Mit Webinaren habe ich hier Millionen gemacht und dann funktioniert das natürlich auch für dich. Nur die Frage ist halt, was sind die ganzen Variablen da drumherum? Mhm. Nur weil das bei einer Person funktioniert, muss das nicht längst bei allen anderen. Und siehst du, da sind wir so sofort halt bei einem Marketingthema, das sich sonst nicht so leicht erläutern lässt. Nur wenn du dieses Beispiel hast, wird es sofort klar. Na, das ist halt einfach eine Analogie, die hier sehr, sehr schön die Brücke baut von einem Kontext, den wir nachvollziehen können, der logisch ist, in einen Kontext, der vielleicht nicht so intuitiv zugänglich ist. Und zack, sind wir mittendrin und können das nachvollziehen.
Ja. Und das ist der Punkt. Und diese kleinen Alltagsanekdoten erlebt jeder von uns. Ne? Das ist halt auch immer dieser Einwand, den ich höre, ja, aber ich erlebe ja keine riesigen Storys. Du erlebst ja immer so viel. Ich denke, das, was ich erlebe, erlebt jeder. Diese kleinen, ne, im Fitnessstudio jemanden zu beobachten. Auf der Hunderunde, gut, da erlebe ich am meisten Tatsache. Ne? Aber es ist im Alltag, wenn dir was runterfällt, wenn was kaputt geht oder wenn was runterfällt und eben nicht kaputt geht. Da ist ein Glas runtergefallen und es ist immer noch heile. Ist auch eine Story wert, was auch immer man da draus machen kann. Es ist so viel. Gerade auch für die Coaching-Bubble gibt es so wahnsinnig viele Stories, die wir erleben und was draus machen können, Metaphern herstellen, Analogien. Ja.
Das meinte ich damit, das ist einfach eine Frage der Beobachtung, einfach ein Auge dafür zu entwickeln. Ich mache das meistens am Freitag, wenn ich meinen Newsletter schreibe. Ich schaue halt, was sind die Stories, die mich diese Woche berührt haben? Wo hatte ich Aha-Momente? Wo hat mich etwas besonders aufgeweckt oder fand ich etwas besonders bemerkenswert? Dann greife ich die Story auf und schaue, was kann ich daraus ableiten? Oder halt umgekehrt. Und wenn du dein Hirn einmal auf dieses Spiel eingestimmt hast, dann irgendwann spielt ist das Spiel von ganz alleine.
Absolut. Und das ist ja so einfach. Und ich weiß von ganz vielen, die dann angefangen haben, diese, erst weil ich war von einer Kollegin von mir, auch aus dem Marketing, die immer sagte, ja, du hast ja immer so Ideen und du kriegst dann sofort auch die Analogien dahin und was du für eine Story machen kannst. Und neulich waren wir auf einer Marketingkonferenz und wir haben uns unterhalten und sie schraubte an so einer Wasserflasche und wollte den Deckel aufmachen. Und irgendwann fängt sie an zu lachen, guckt mich an und sagt, da ist gar kein Deckel mehr dran. Und dann fing sie an zu lachen und meinte, das wäre doch auch eine Story, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, genau das. Und dann habe ich ihr gleich erzählt, wie kann man dann die Verbindung? Von wegen, ja, wie oft machen wir dieselben und selben Sachen aus Routine und merken gar nicht, dass es nicht mehr notwendig ist. Es gibt so viele Kleinigkeiten, aus denen wir so große, tolle Storys machen können. Und das war so ein schönes Beispiel, weil selbst sie, die immer sagte, ja, aber mir fällt es immer nicht, mir fällt ja auch nichts ein, auf einmal dachte, ja, stimmt. Weil man anfängt, drüber nachzudenken, über dieses Thema. Und dann, genau, hat man ein riesen Story-Archiv, was man wahrscheinlich sein Leben lang gar nicht mehr abarbeiten kann, so groß ist es, ja.
Und ich glaube, dann geht das ganze Marketing einfach entspannter, wenn du weißt, es ist genug Stoff da, der wird dir so schnell nicht ausgehen. Und ich glaube auch, wenn du die Geschichten aufschreibst, dann finden sie dich, wenn du sie brauchst. Also ich habe das auch, so ein kleines Story-Archiv, und ich habe so das Gefühl, was ist da drin, und wenn ich mir einmal die Zeit nehme, das schön zu skizzieren, zu notieren, ich bin auch ein Riesenfan von kleinen Diktaten, neue Sprachmemos und dergleichen, dann habe ich das viel besser in Erinnerung, dass es da ist, und dann fühle ich mich halt einfach gewappnet, was auch immer da kommt, ob ein Podcast oder ein Newsletter,
ja,
ist immer genug da.
Auch für Social Media, also dieses Story-Archiv ist ja für alles, für Landing-Pages, Sales-Pages, wofür auch immer. Ja, genau. Und mit Kunden mache ich es halt genauso. Wenn ich mit neuen Kunden arbeite oder auch mit bestehenden Kunden, ein neuer Kunde muss erstmal einen sehr langen Fragebogen zu Stories ausfüllen. Also generell den Fragebogen, den ich immer schon hatte für Kundenprojekte, kennst du ja, hast du ja bestimmt auch. Und dann habe ich aber auch noch einen speziellen Fragebogen nur für Stories. So. Und gerade auch bei Unternehmen, wenn ich für Unternehmen arbeite, wo ich vielleicht viel verschiedene Absender die E-Mails schreibe, kriege ich von jedem, für die ich E-Mails schreibe, die Stories. So, das sind manchmal so Alltagsstories, wo ich sage, schick mir einmal in der Woche einfach die Stories rüber, die du erlebt hast. Ich habe auch Kunden, das ist mir sogar noch lieber, die schicken mir Sprachnachrichten. So, weil dann fangen sie halt an, nicht mehr zu hinterfragen, dann erzählen sie halt die Story, schmücken sie noch ein bisschen aus. Boah, dann bin ich da langgelaufen, dann auf einmal war dies, und dann fangen die an, so kleine Details zu erzählen, die so relevant sind, die auch die Story dann wieder, ne, wie die Hafermilchbläschen, was du vorhin sagtest, die Story dann so greifbar machen. Wenn sie es aufschreiben, denken sie halt mehr drüber nach und schreiben es halt relativ kurz, und dann fehlen mir manchmal so die kleinen Details. Deswegen liebe ich es, wenn ich die Sprachnachrichten mit den Stories kriege. Und das ist halt auch ein Tipp an alle Copywriter, wenn ihr für eure Kunden schreibt, holt euch die Stories der Kunden. Als Sprachnachricht, als Text, egal wie, Hauptsache echte, erlebte Stories.
Yes.
Yes.
Das wäre fast ein perfektes Schlusswort, liebe Laura. Ich würde dich noch fragen, wir können auch gerne das Hula-Konzept, das hast du ja nochmal schön zusammengefasst, auch gerne hier in den Shownotes verlinken, damit sich die Leute das nochmal in Ruhe nachlesen können. Hast du vielleicht noch so einen letzten Tipp, wenn die Leute das Story-Mail-Prinzip mal ausprobieren wollen, hier mit dieser Hula-Formel, wie sollten sie das am besten tun?
Also als allererstes, das ist die Ausgangsbasis, was wir, glaube ich, jetzt sehr ausführlich erklärt haben, ist einfach diese Alltagsstories aufzuschreiben und sich ein Story-Archiv anzulegen. Und zwar Tipp Nummer 1, die Alltagsstories wirklich sofort entweder aufschreiben oder einsprechen und nicht erst, ach, das schreibe ich mir nachher auf, weil wenn man es später machen will, hat man es vergessen. Oder man denkt, oh Gott, das ist viel zu banal, dann ist es einfach nicht mehr so relevant. Deswegen sofort aufschreiben und dann in das Story-Archiv packen. Das kann eine Excel-Liste sein, das kann ein Word-Dokument sein, das kann wie bei mir in meinem Projektmanagement-Tool sein. Völlig egal, Hauptsache irgendwo bunkern. Ja, und dann einfach mal überlegen, was könnte diese kleine Alltagsstory sein, wofür kann ich die verwenden, was ist das Thema für die E-Mail oder umgekehrt, was ist die E-Mail, welche Story passt dazu. Dann einfach mal mit einer kleinen Story anfangen. Vielleicht ist auch dann, also für die, die noch gar nicht mit Storytelling groß in Berührung gekommen sind, wäre vielleicht die erste Hürde zu sagen, fang doch einfach mal an, so typische Floskeln, die wir jeden Tag hören und lesen, bildhaft zu beschreiben. Was ist denn das volle Potenzial oder komm in deine Leichtigkeit oder in deine Kraft oder wahlweise auch Fülle? Ja, wie kannst du das anders formulieren? Was ist es konkret? Beschreib das bildhaft. Also Storytelling heißt ja nicht immer, dass die gesamte E-Mail eine Geschichte wiedergibt, sondern meistens ist es der Einstieg oder auch zwischendurch einfach mal Formulierungen, die bildhaft klingt. Das wäre schon mal die halbe Miete, wenn wir von diesen Floskeln wegkommen. Und wenn ihr KI-Texte nutzt, was ja wahrscheinlich viele machen, das tue ich auch und ich bin auch ein großer Freund der KI in vielen Punkten, aber geht sie bitte immer nochmal durch und dann nehmt den Floskeltintenkiller und ent-KI-isiert eure Texte, damit sie eben nicht mehr nach KI klingen. Ich glaube, das ist schon mal das größte, wichtigste, was ich so mitgeben wollen würde.
Ja, und ich glaube, wenn die Leute das ganz richtig machen und sich erstmal an diesen Storyflow gewöhnen, dann irgendwann brauchen sie gar keine KI mehr, weil die Storys dann einfach nur so aus ihnen rausbrechen und dann können wir die KI nutzen, um vielleicht das Feintuning zu machen, eine letzte Rechtschreibkontrolle und einen letzten Blick über den Text werfen und ich glaube, das kann sogar noch schneller gehen, ist authentischer, ist kraftvoller und wird gewiss das Ziel erreichen, dass halt weniger E-Mails im Mülleimer landen, sondern dann eher im Herz und Hirn der Menschen. Damit hätten wir eine schöne Mission hier erreicht mit dieser Folge. Und du kennst das ja aus meinem Podcast, Laura. Ich überlasse immer den Leuten, den Gästen das letzte Wort. Also du kannst dir schon mal Gedanken machen um einen bedeutungsschwangeren Satz oder auch einfach nur noch einen kleinen Tipp, mit dem wir diese Folge hier abrunden können. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier dabei warst. Steckt jede Menge Storytelling-Spaß in dieser Folge. Und ja, ich bin mir sicher, wir hören uns hier noch ein zweites Mal. Danke dir.
Sehr gerne, danke dir. Ja, dann würde ich einfach sagen, Storytelling, generell Storytelling, nicht nur Storymails, ist einfach kein Nice-to-have, sondern wirklich ein Must-have. Und gerade in dem Zeitalter von KI, wo alles generisch klingt und gleich klingt, sind die echten Anekdoten, die echten menschlichen Geschichten einfach der entscheidende Wettbewerbsvorteil.